wenn die wollen. Ich stelle das kurz ein bisschen auf die Seite, ich hoffe, das ist okay. Guten Abend. Es ist Karfreitag und ich wünsche mir, dass wir im heutigen Gottesdienst ganz neu ins Staunen kommen können. Wenn wir auf Jesus schauen, dort am Kreuz, und uns erinnern, wie er durch die schwersten Stunden seines Lebens gegangen ist. Die Beschreibnisse, die Beschreibungen und die Ereignisse rund um die Verurteilung und Kreuzigung von Jesus nehmen ja einen wahnsinnig großen Raum in den Evangelien ein. Also teilweise so ein Drittel, ein Viertel der Evangelien belegt mit diesen Ereignissen, mit der Kreuzigung und der Verurteilung von Jesus. Und deshalb werden wir uns in der heutigen Predigt auch Zeit nehmen, uns so ein paar dieser Texte, ein paar Textausschnitte anzugucken. Diese Stunden der Gefangennahme und Verurteilung und dann schließlich auch Hinrichtung von Jesus sind geprägt von Unrecht, von Brutalität und auch von Hass. Man kann das so zusammenfassen, oder? Jesus saß gerade noch mit seinen Freunden gemütlich beim Essen zusammen. Wir haben gestern Abend hier das Passamahl gefeiert oder haben versucht, es zu feiern, versucht, so ein bisschen uns rein zu versetzen. Die da waren, können das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Ja, gestern Abend saßen wir noch zusammen, haben gefeiert, haben die Kinder dabei gehabt, bei Jesus vielleicht auch damals. Ich habe es gestern Abend gesagt, seine Jünger waren ja zum Teil verheiratet, die hatten selber Kinder. Und da sitzt man dann mit Freunden und Familie gesellig beim Essen zusammen. Und bei diesem Essen kündigt Jesus mal wieder seinen Tod an. Nicht zum ersten Mal übrigens. Und wieder mal verdrängen das seine Jünger. Und dann geht's ganz schnell. Ganz schnell, wenige Stunden später, im Garten Gethsemane, wird Jesus von den jüdischen Befehlshabern verhaftet. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Das erste Verhör noch in der Nacht beim jüdischen Hohen Rat. Gotteslästerung ist die Anklage. Sie provozieren Jesus. Er bleibt ruhig. Sie befinden ihn für schuldig. Wie kann er nur behaupten, er wäre Gottes Sohn, anmaßend, unerhört, und sie schlagen ihn. Nächster Morgen, zweites Verhör. Pontius Pilatus, der römische Statthalter, der Machthaber, nur er kann das Todesurteil letztlich verhängen. Und das fordert der Hohe Rat, unnachgiebig. Pilatus sieht das Ganze anders, ihm fehlen die Beweise, die Menge tobt, sie wollen Blut sehen. Und Jesus? Jesus immer noch ruhig. Pilatus befindet ihn schließlich für unschuldig, aber der blutrünstige Mob schreibt auf, er kennt kein Erbarmen. Kreuzige ihn! Und Pilatus fällt das Urteil, Tod am Kreuz, sofort, jetzt gleich. Und wir lesen in Matthäus 27, der ist nicht an, in Matthäus 27 ab Vers 28 folgendes. Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie ihm eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und grüllten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Maximaler Hass, maximales Unrecht, maximale Brutalität, maximale Demütigung. Der tut nicht, kannst du für mich weiterklicken, Jonathan? In Lukas 23, ab Vers 33, lesen wir dann schließlich, kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich doch jetzt selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Und auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. So, Job erledigt, Kreuz aufgestellt, Verbrecher hängt. Jetzt nur noch abwarten, bis es vorbei ist, kann sich ja nur noch um Tage handeln, bis dem die Luft ausgeht. So oder so ähnlich haben die römischen Soldaten vielleicht gedacht, nachdem sie Jesus ans Kreuz genagelt haben. Und dann fangen sie an, seine Kleidung zu verspielen. Der braucht sie ja schließlich nicht mehr. Ganz schön makaber, respektlos irgendwie. Und den religiösen Führern und den umstehenden Menschen fällt auch nichts Besseres ein, als Jesus noch zu verhöhnen. Befrei dich doch selbst, allen anderen hast du doch auch geholfen. Komm doch runter vom Kreuz, wenn du kannst. Als Sohn Gottes sollte das ja kein Problem für dich sein. Als hätten all die körperlichen Schmerzen nicht schon gereicht. War es nicht genug, dass er da am Kreuz hing, dass er zum Tode verurteilt worden war? Wie bösartig ist es denn, sich noch über einen Sterbenden lustig zu machen? Und Jesus sagt einfach, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus schaut sie an, er schaut nach unten und er sieht, wie sie dastehen und lachen. Aber er sieht nicht diese sensationsgierige, gaffende Menge. Er sieht nicht den Hass in den Gesichtern, sondern eigentlich, was er eigentlich sieht, ist Hilflosigkeit und Verwirrung. Er sieht Menschen, die nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Und wie Jesus sich für seine herzlosen Peiniger einsetzt, das ist für uns eigentlich kaum zu begreifen. Nachdem Jesus all die Anschuldigungen und Vorwürfe stillschweigend ertragen hat, die Peitschenhiebe eingesteckt hat, die Demütigung hat über sich ergehen lassen, hängt er am Kreuz, blutüberströmt und nackt. Und da erwarten wir doch Vergeltung, oder? Rache! Schick doch ein paar von deinen Nachfolgern, damit sie dich rächen. Oder verteidig dich wenigstens selbst. Wehr dich doch gegen diese ganze Ungerechtigkeit. Das wäre doch so eine Reaktion, die wir uns eigentlich wünschen würden. So in unserem tiefsten Innern. Das ist menschlich, oder? Dass wir Jesus nicht schwach sehen wollen, nicht da am Kreuz, nicht blutüberströmt. Es setzt sich fort über die Jahrtausende. Ich habe neulich im Internet so ein kurzes Video gesehen. Und ja, die These war, ja, als Jesus gesagt hat, wenn dir einer auf die Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Da hat Jesus nicht Schwachheit gemeint, sondern ja, die Erklärung war dann, naja, früher haben die Römer quasi, die hatten die Hosen an und die haben mit der Rückhand, haben die auf die eine Wange geschlagen. Und Jesus fordert quasi die Juden dazu auf, hier schlag mir wie ein richtiger Mann von der richtigen Seite auf die Wange. Hau mich richtig oder so. Wir wollen keine Schwachheit zulassen. Das ist natürlich Quatsch, diese Erklärung. Denn genau darin liegt es ja, dieses Wunder, dass Jesus sich schwach macht, dass Jesus einsteckt, dass er ans Kreuz geht. Jesus lebt uns Vergebung statt Vergeltung vor. Und er stiftet sogar in seiner dunkelsten Stunde Frieden. Er lebt in diesen schlimmsten Stunden seines Lebens genau diese herausfordernde Feindesliebe, die er gepredigt hat. Matthäus 5, 43 und 44 sagt Jesus, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Schluss mit Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nein, Jesus tut genau das, was er gepredigt hat. Er bittet stellvertretend um Vergebung für seine Peiniger. Er versucht sogar, ihr Verhalten zu entschuldigen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus will keine Vergeltung. Er schwenkt nicht das Racheschwert, sondern die Friedensfahne. Am Kreuz stiftet er Frieden zwischen Gott, dem Vater, und seinen Feinden, nicht nur seinen Freunden, zwischen Gott und seinen Feinden. Seine Liebe ist ebenso sehr in den Menschen zu sehen, die er ertrug, genauso wie in den Schmerzen, die er leiden musste. Jesus reagiert auf dieses Maximum an Hass, an Verachtung mit einem Maximum an Liebe. In Johannes 19, Vers 26 lesen wir dann, in der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester sowie die Frau von Klopas und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Auch die Szene lässt uns staunen. Wie krass, dass Jesus das jetzt noch kann, oder? An die anderen denken, seine Lieben im Blick haben. Und das in einer seiner dunkelsten Stunden, in der dunkelsten Stunde. Während er Todesqualen erleidet, sieht er seine Mutter. Maria, die steht da vor am Kreuz. Er sieht ihren Kummer und er nimmt sie wahr. Wie sie da steht und wie sie leidet, wie ihr Mutterherz weint. Vermutlich war es für niemanden schlimmer als für sie, Jesus am Kreuz zu sehen. Ihr eigener geliebter Sohn, verurteilt und hingerichtet wie ein Verbrecher. Und trotz seiner eigenen Qualen sieht Jesus ihre Situation. Wer wird für sie da sein, wenn er tot ist? Wer kümmert sich um sie, damit sie versorgt ist? Und neben ihr steht Johannes, der einzige Nachfolger übrigens, der nicht vor Angst weggerannt ist. Und er bringt die beiden zusammen. Ich habe dich nicht vergessen, Mutter. Ich lasse dich nicht allein zurück. Es ist gesorgt für dich. Du wirst Teil einer neuen Familie. Und diese Szene berührt total. Mitten in furchtbaren Schmerzen, wo Jesus selbst schutzlos und nackt der Meute ausgeliefert ist, da spendet er seiner lieben Mutter Sicherheit und Schutz. Inmitten des Sturms ihrer Gefühle schenkt er ihr seinen Frieden. Den Frieden, der höher ist als alle Vernunft, so drückt es Paulus zumindest später mal aus. Und ich frage mich so, ist das nicht für uns auch ein besonderer Trost, dass Jesus zu jeder Zeit gerade diejenigen sieht, die ihre Liebsten verloren haben. Diejenigen, die in Leid sind, die krank sind, verletzt sind, im Krankenhaus liegen, die vielleicht einfach nicht mehr weiter können. Dass es seinen übernatürlichen Frieden schenken kann, im schlimmsten Sturm des Lebens. Und ganz klein bisschen, das will ich nicht auslassen, ist es auch eine Verantwortung für uns, oder? Für uns, die wir zu Gottes Familie gehören, für uns, die wir uns da dazuzählen. Dort, wo Menschen in diesen Situationen sind, wo Leute nicht mehr weiter können, wo sie verzweifelt sind, wo sie krank sind, wo sie alleine sind, will Jesus Sicherheit und Versorgung und Trost schaffen. Durch uns, durch seine neue Familie. Durch diejenigen, die an ihn glauben, die Familie der Gläubigen. Aber lasst uns noch eine dritte Szene anschauen, die uns staunen lässt. Lukas 23, ab Vers 39. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus. Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann, der hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wir wissen nicht, was der ausgefressen hatte. Aber eins war diesem Verbrecher scheinbar bewusst: Ich habe den Tod verdient. Und es war ihm klar, der Mann, der daneben ihm hing, das war kein Verbrecher. So wie der benimmt sich kein Verbrecher. Manche sagten sogar, er sei Gottes Sohn. Das war ja sogar das, wofür sie ihn verurteilt hatten. Und der Verbrecher wusste: Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe es verbockt. Jeder weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich verdiene nicht nur die Todesstrafe, sondern auch die Hölle. Aber wenn dieser Mann neben mir wirklich Gottes Sohn ist, dann gibt es eine kleine Hoffnung. Meine einzige kleine Hoffnung. Frieden zu bekommen, Frieden für meine kaputte Seele zu finden. Und so sagt er diesen ganz einfachen Satz: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wir sehen da kein umfassendes Geständnis seiner Schuld. Der zitiert auch keinen Katechismus, wird auch nicht noch schnell getauft oder sonst irgendwas. Keine lange Beichte, nur ein einfacher, kurzer Satz. Aber wir wissen, dass Gott in das Herz der Menschen sieht. Und Jesus spürt die Echtheit seiner Bitte. genau diese Echtheit, die er immer wieder verlangt hatte, im Gegensatz zu den schönen Worten von religiösen Gelehrten seiner Zeit und nicht nur seiner Zeit. Und so einfach die Bitte dieses Sünders war, umso beflügelnder die Antwort von Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wow. Wow, was für ein Versprechen. Ich nehme dich mit. Du gehörst zu mir. Du gehörst dorthin, wo ich bin, an den Ort, wo es keine Träne und kein Leid mehr gibt, wo nichts Böses mehr existiert. Mit mir kannst du dorthin kommen. Und dazu braucht es nichts anderes als ein Herz, das bereut, und ein Mensch, der seine Hoffnung ganz auf Jesus, ganz auf Gottes Sohn setzt. Der Autor und Pastor Max Lucado sagt einmal: Ich muss lächeln, wenn ich daran denke, dass durch die goldenen Gassen des Himmels ein Ex-Knastbruder spaziert, der mehr über die Gnade weiß als 1000 gelehrte Theologen. Selbst die reinsten und heiligsten unter uns verdienen den Himmel ungefähr genauso wie der Verbrecher am Kreuz. Wir alle benutzen die Kreditkarte Jesus und nicht unsere eigene. Und zum dritten Mal staunen wir eben über diese Geschehnisse am Kreuz, über Jesus, der seine Mitmenschen durch seine Schmerzen hindurch geliebt hat, ob gut oder böse, ob hassend oder trauernd, geliebt bis zum Ende. Fazit: Jesus kümmert sich um die Menschen bis zu seinem letzten Atemzug. Seine maximale Liebe ist auch durch maximale Verachtung nicht zu besiegen. Er kümmert sich um die, die ihn hassen. Er setzt sich für sie ein, er sucht eine Entschuldigung für sie, er betet für seine größten Feinde und bittet seinen Vater, ihnen zu vergeben. Er schwenkt eben nicht das Racheschwert, sondern die Friedensfahne. Zweitens, er kümmert sich um seine Mutter, die nicht nur Witwe ist, sondern jetzt auch noch ihren Sohn verliert. Und er schenkt ihr in ihrem schlimmsten Sturm Sicherheit und Frieden. Und Jesus kümmert sich um den Sünder, der auf den letzten Metern seines Lebens einsieht, dass er den Tod verdient hätte. Einer, der realisiert, dass Jesus seine einzige Hoffnung ist. Und er verspricht ihm das Paradies und ewigen Seelenfrieden. Dort am Kreuz sehen wir das, was Paulus später mal im 1. Korintherbrief beschreibt. Dort sehen wir die wahre Liebe. Und Paulus schreibt: Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und sie trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Amen. Ich möchte noch beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Und wir schließen dann gemeinsam mit dem Vater unser. Herr Jesus, vielen Dank, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Und das ist eine Sache, die wir wahrscheinlich niemals vollständig begreifen, was da passiert ist am Kreuz. Aber wir dürfen es annehmen. Und ich möchte dich für jeden bitten, der heute hier ist, ja, schenk du ihm oder ihr einfach ein tiefes Verständnis davon und ein tiefes Getragensein. Mach, dass wir das alle für uns, für unser Leben annehmen können. Und gemeinsam wollen wir beten mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dürft euch gerne wieder setzen.